Wir hatten ja vor 3 Tagen Auffahrt und ich habe zum Auffahrtstreffen nicht viel über Auffahrt selber gesagt, habe mir aber gedacht, es wäre gut, jetzt am Sonntag mal darüber zu predigen, weil jetzt haben wir einfach mehr Zeit und können da etwas ausführlicher nachdenken. Von daher geht es heute ein bisschen noch über das Auffahrtsereignis. Aber zunächst noch einen anderen Gedanken. Wenn Besuch kommt, ist das meistens ja ein freudiges Ereignis. Und manchmal freut man sich auch, wenn der Besuch wieder geht. Aber manchmal ist es auch ein bisschen wehmütig, wenn man sich verabschieden muss. Abschiedsstimmung ist manchmal wirklich ein bisschen traurig. Ich kann mich noch gut erinnern, hin und wieder meine Eltern, wenn sie uns besuchen, dann ist die Freude groß, sie sind ein paar Tage da und dann ist wieder Abschied. Und einmal war das so, dass wir sie verabschiedet haben, standen auf der Straße, haben noch gewunken und der Samuel war sehr traurig. Und es fing auch noch an zu regnen, das hat noch zusätzlich zu trauriger Stimmung beigetragen. Und wie wir dann so in das Haus, in unser Haus laufen, dann stand der Rasenmäher noch vorm Haus, vom Nachbarn, der hat den da stehen lassen. Und plötzlich sagt der Samuel, Omi weg, Opi weg und der Rasenmäher steht auch noch im Regen. Das war so seine Depri-Stimmung. Es wurde dann wieder besser. Aber solche Abschiedssituationen kennen wir vielleicht. Und wenn wir in die Bibel reinsehen, gab es auch eine Abschiedssituation, nämlich als Jesus zurückgegangen ist in den Himmel. Und wir sehen uns das also, wie gesagt, heute etwas genauer an. Ich lese mal vor die Verse aus dem Lukas-Evangelium. Da war das so, Jesus führte seine Jünger von Jerusalem nach Bethanien. Er segnete sie mit erhobenen Händen. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Danach kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Von da an gingen sie immer wieder in den Tempel, um Gott zu loben und ihm zu danken. Soweit aus dem Lukas. Und ich lese auch gleich noch den Bericht aus der Apostelgeschichte dazu vor. Der ist noch ein bisschen ergänzt. Nachdem er, also Jesus, das gesagt hatte, er hatte nämlich vorher gesagt, der Heilige Geist wird kommen, bleibt in Jerusalem, da wurde er von ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Männer oder ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, das ungefähr 1 Kilometer entfernt liegt. In der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, und Judas, der Sohn von Jakobus. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Okay, nochmal zurück zum Lukas. Die Jünger, die waren ja rund 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie waren mit ihm zusammen, sie haben viel erlebt. Und jetzt erleben sie, wie ihr Meister, wie Jesus von einer Wolke irgendwie eingehüllt wird und weggenommen wird. direkt so aus ihrer Mitte. Und sie müssen sich verabschieden. Und erstaunlich ist, wie sie darauf reagieren. Nämlich, was machen sie? Sie kehrten voller Freude nach Jerusalem zurück. Hä? Wieso freuen die sich? Ich meine, Jesus ist nicht mehr da. Und sie gehen in die Stadt zurück und freuen sich. Warum? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist der, dass sie gerade in einer sehr eindrücklichen Weise bestätigt bekommen, dass Jesus, mit dem sie unterwegs waren, Jesus Gottes Sohn ist. Das war für die Jünger und auch für die Geschwister nicht immer so klar. Es gab Situationen, da haben sie an ihm gezweifelt. Sogar der Cousin von Jesus, Johannes der Täufer, der ihn angekündigt hatte als das Lamm Gottes, das der Welt, also die Sünde der Welt wegträgt, als er im Gefängnis saß, hat er gezweifelt und musste fragen: Jesus, bist du wirklich der Messias, der da kommen soll, den ich angekündigt habe? Oder? Und den Jüngern ging das auch manchmal so. Es gibt eine Situation, da ist Jesus am Predigen und es gibt Widerstand. Und da wird beschrieben, kann man nachlesen in Markus 3, da kommen die Geschwister und die Mutter, die Maria, kommen zu Jesus und wollen ihn dort wegholen aus der Situation. Es war nämlich so, damals war die Familie dafür verantwortlich, für ihre Familienmitglieder, auch in der Öffentlichkeit. Und wenn es Stress gab, war denen ihre Aufgabe, ihre Leute zurückzuholen und dafür zu sorgen, dass Ruhe und Ordnung herrscht. Das heißt, die kommen dorthin und denken eigentlich, Jesus ist ein bisschen verrückt geworden. Sie müssen ihn wegholen, müssen ihn ruhig stellen. Das liest man ein bisschen drüber, aber wenn man genau hinguckt, ist das der Hintergrund. Die haben nicht geglaubt, dass er der Messias ist, bestimmt nicht. Aber mit der Zeit haben sie immer wieder erlebt und Wunder erlebt und dann bei der Auferstehung und bei der Himmelfahrt haben sie es unmittelbar bestätigt bekommen, Jesus ist wirklich der Messias, der Gottessohn. Und ich glaube, das ist ein Hauptpunkt, warum sie jetzt mit großer Freude zurückkehren. Sie wissen, wir glauben an den Richtigen. Wir sind mit dem Richtigen unterwegs. Mit dem, der unser Leben neu macht. Und dann kommen die Engel und sagen, so wie ihr jetzt Jesus auffahren sehen habt, so wird er wiederkommen. Und das ist ein Hinweis auf die Stelle in Daniel 7, 13 und 14. Die haben alle Juden damals gekannt. Das war eine messianische Stelle. Die wussten genau, der Messias, der angekündigte Retter, der kommt so mit den Wolken des Himmels. Lies uns vorher. Wo haben wir es? Da ist es. Der Daniel hat eine Vision, gell, und er sieht, mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie eines Menschen Sohn. Man führte ihn zu dem, der von alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Völker, Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Und so wussten die Juden, so kommt der Messias. Aber Jesus kam anders. Nicht mit den Wolken, sondern in eine Krippe. Und er hat einen ganz menschlichen Weg durchlaufen. Bis am Kreuz gestorben ist und dann auferstanden ist und dann in den Himmel gegangen ist. Aber sie bekommen jetzt bestätigt, das nächste Mal, wenn Jesus kommt, dann wird er nicht in eine Krippe kommen, sondern diesmal wird er dann tatsächlich mit den Wolken kommen. Und ihr werdet mit dabei sein. Er wird euch so holen, wie er da kommt. Er wird euch zu sich nehmen und ihr werdet dort sein, wo er jetzt auch ist. Das ist eine Perspektive, die bekommen sie in dieser Abschiedssituation auch vor Augen gemalt. Und ich glaube, das erzeugt auch Freude. Und dann bekommen sie versprochen, also Jesus hat ihnen das schon versprochen, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Besser gesagt, Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Ihr wartet nur in Jerusalem und dann wird es soweit sein. Und das erleben sie ja dann später, wie der Heilige Geist in ihnen ist, also Jesus selber eigentlich in ihnen ist und sie nicht allein sind. Das ist ein großer Trost. Von daher ist es verständlich, dass die Jünger sich freuen. Nicht, weil Jesus weg ist, sondern, wie gesagt, weil sie merken, wir glauben an den Richtigen. Wir gehören zu Jesus und wir werden mal bei ihm sein. Vielleicht erinnern Sie sich auch an verschiedene Sachen im Rückblick, was Sie alles mit Jesus erlebt haben. Wunder, Krankenheilungen, wie er sie gelehrt hat, wie er ihnen Vorbild war. Und vielleicht auch, was er inzwischen ihnen bedeutet. Sie freuen sich über ihn. Und wenn ich so darüber nachdenke, frage ich mich, wie ist denn das bei uns? Freuen wir uns auch über Jesus? Freust du dich über Jesus? Freust du dich an ihm? Und das ist eine Frage, die kann man nicht so schnell beantworten. Da muss man mal einen Moment nachdenken. Das ist nämlich eine Frage, die kann man nicht so einfach mit dem Kopf beantworten. Natürlich kann ich jetzt sagen, ja klar, ist doch logisch. Ich glaube ja an Jesus, ich freue mich über ihn und so. Das meine ich aber nicht. Sondern das ist eine Frage, die muss man eher mit dem Herzen beantworten. Habe ich Freude an Jesus? Und wenn ja, warum? Ich lasse jetzt mal einen Moment Zeit. Kann jeder mal für sich kurz überlegen, warum freue ich mich über Jesus? Ich würde die Frage auch gerne mal so in die nächste Woche mitgeben, dass wir das ein bisschen bewegen, überlegen, worüber freue ich mich an Jesus? Und dann kann man das ihm vielleicht auch mal sagen, vielleicht mal so in der stillen Zeit, und sagen, Jesus, ich freue mich über dich, weil du bist liebevoll. Du bist barmherzig, du vergibst mir, du nimmst mich immer wieder an und 100 andere Dinge. Ich glaube, dass wir das manchmal zu wenig machen. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich kenne es von mir. Ich sage ihm das vielleicht auch zu wenig. Von daher kann es gut sein, das sich mal zu überlegen, warum freue ich mich eigentlich über Jesus, wenn es so ist? Und ihm das auch mal ganz bewusst sagen. Vielleicht musst du auch sagen, also wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade nicht so viel Freude an Jesus. Das kann auch sein. Und ich sage dir was, den Jüngern und den Geschwistern von Jesus ging das auch manchmal so. Die hatten nicht immer Freude an Jesus. Im Gegenteil, sie haben sich manchmal an ihm gestoßen. Sie haben sich geärgert. Es gab sogar Leute, die sind ihm nachgefolgt und sind dann wieder abgesprungen, weil Jesus hat sie genervt. Das kann auch sein. Aber die Jünger und die Geschwister von Jesus, auch wenn sie sich hin und wieder mal an ihm geärgert haben, sie sind deswegen trotzdem weiter mit ihm unterwegs gewesen. Sie sind nicht abgesprungen, sie waren weiter an ihm dran, sozusagen. Und mit der Zeit haben sie auch wieder Freude bekommen, weil sie haben wieder Wunder erlebt oder sie haben erlebt, wie Jesus wirklich ist. Und das hat sie ermutigt. Ich ermutige dich, wenn du gerade nicht so viel Freude hast an Jesus, an ihm dran zu bleiben, mit ihm weiter unterwegs zu sein. Weil es wird auch wieder Zeiten geben, wo du dich wieder freuen kannst. Weil Jesus ist derselbe damals wie heute. Er ist derselbe wie vor ein paar Jahren, wo du Dinge mit ihm erlebt hast, wo du dich über ihn gefreut hast. Und das wird auch wieder in Zukunft so sein. Aber ich finde es wichtig, mit ihm weiter unterwegs zu sein, an ihm dran zu bleiben. Manchmal hilft es auch, sich zu erinnern an Situationen, die ich schon mit Jesus erlebt habe. Die Jünger, die hatten 3 Jahre voll mit Erinnerungen und Erlebnissen. Mancher von uns hat vielleicht schon 20 oder 30 Jahre, wo er oder sie mit Jesus unterwegs ist. Und da gibt es garantiert eine Reihe von Erlebnissen, wo man sich dran erinnern kann. Ich schreibe hin und wieder mal Situationen auf, wo Gott mir eine bestimmte Wegweisung gezeigt hat. Finde das irgendwie wichtig, habe da so eine Datei, dann tippe ich dann immer mal wieder was Neues rein, wo ich in einer bestimmten Entscheidungssituation gebetet habe, dass Gott mir den richtigen Weg zeigt und auf welche Weise er das gemacht hat. Das ist total spannend, wie Gott manchmal redet. Mal durch die Bibel, mal durch ein Ereignis, mal im Gebet oder so. Manchmal hilft es, sich irgend so ein kleines Büchlein zu machen oder so ein Notizblatt, wo man sich so Sachen aufschreibt. Weil wir vergessen ja auch hin und wieder mal Dinge. Und das manchmal rauszunehmen in Situationen, wo ich vielleicht nicht so nah an Jesus dran bin oder wo ich nicht so Freude habe. Und plötzlich merke ich, hey, wow, er ist doch großartig, auch wenn ich es gerade nicht so merke. Mir hilft das. Wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Auffahrtsereignis und zu den Jüngern, dann fällt auf, dass sie Jesus, also dass sie sich nicht nur freuen, sondern dass sie ihn auch loben und Gott danken. Sie gehen ja zurück in den Tempel und täglich sind sie dort im Lob und im Dank. Obwohl Jesus nicht mehr sichtbar ist, danken sie Gott, weil sie die Erinnerung haben und weil sie die Gewissheit in sich haben, dass er trotzdem da ist, auch wenn sie ihn nicht sehen, dass er sich weiterhin um sie kümmert. Und all das bringt sie zum Loben. Ich glaube, auch wir haben wirklich viele Dinge, wofür wir immer wieder Danke sagen können. Ich meine jetzt nicht nur die materiellen Sachen, sondern vor allem geistliche Sachen. Wo du vielleicht mal eine Krankenheilung erlebt hast, wo du eine Gebetserhörung erlebt hast, wo du ein Wunder erlebt hast, also die Sachen. Und das sind meistens die Dinge, die in Erinnerung bleiben, weil sie irgendwie so außergewöhnlich sind, so markant. Aber In unserem Alltag gibt es auch viele kleine Dinge, die Gott tut, die wir mit ihm erleben, die man vielleicht manchmal gar nicht so merkt oder die man einfach schnell vergisst. Und ich muss mir das auch manchmal bewusst machen, überlegen, was war denn heute an diesem Tag, wo Gott vielleicht irgendwas Gutes mir getan hat und ich habe es gar nicht so gemerkt. Manchmal checke ich es und manchmal nicht. Es gibt eine Geschichte von einem Frachter, der da dieses Schiff heißt Tokyo Express. Und vor Jahren ist dieses Teil in den Seesturm reingekommen. Er hat ein bisschen Schieflage gekriegt und irgendeine gigantische Welle hat da einen ganzen Teil von diesen Containern ins Meer gespült. Und in einem von diesen Containern waren ganz viele Lego-Teile, nämlich fast 5 Millionen. Und dieser Container, der ist da irgendwo verschwunden und mit der Zeit ist er aufgegangen. Und dann hat es nach und nach Lego-Teile an den Strand gespült. Der war auf dem Weg zwischen Amsterdam und New York unterwegs und an der Südküste von England kamen jetzt die Lego-Teile an. Und jetzt ist das so ein Sport, dort an dem Sand umherzulaufen und nach kleinen Lego-Teilen zu suchen, nach Figuren und nach Schwertern und was weiß ich, was es da alles gibt. Und man muss ein bisschen suchen, man findet die nicht gleich. Aber wenn man da so umherläuft und im Sand gräbt und so, dann kommen die Sachen zum Vorschein. Und dann ist das so ein Highlight, wenn man was gefunden hat. Ich finde, da ist ein super Beispiel für unser Leben. Obwohl Jesus nicht sichtbar ist, zeigt er auch heute immer wieder seine Güte und seine Treue in unserem Leben, in deinem und meinem. Hier und da. Aber ich muss manchmal ein bisschen danach suchen oder darauf achten. Wie gesagt, man sieht schneller die größeren Dinge, die Wunder oder sonst irgend sowas, wie Gott mit mir redet. Aber die Challenge, also die Herausforderung, ist die kleinen Dinge im Alltag zu entdecken und sich darüber zu freuen. Bei den Lego-Teilen muss ich genau hinsehen. Und die Liebeszeichen, die Gott uns sendet, so an unserem Wegrand vom Leben, da muss ich auch genau hinsehen. Eine Hilfe dabei kann sein, dass ich ein Gebet spreche und sage, Jesus, öffne du mir doch die Augen für deine Wohltaten, für deine Liebesbeweise. Öffne mir nicht die Augen, sondern meine Herzensaugen, dass ich das sehe, dass ich dich sehe in all den Dingen, die du mir Gutes tust. Wenn du schon nicht sichtbar bist, aber ich möchte dich sehen in all dem. Und ich glaube, wenn Gott uns lehrt, auch die kleinen Dinge zu sehen, dann geht das gar nicht anders, als dass da Freude aufkommt, dass ich dankbar werde und dass ich diesen Dank und dieses Lob auch Gott zurückgebe. Es gibt viele Dinge zu entdecken und ich wünsche mir, dass wir da offene Augen kriegen. Dass wir auch freudig und dankbar durchs Leben gehen, auch wenn wir Jesus nicht sehen. Aber wir wissen, er ist da. Und er ist sogar in uns drin. Der Heilige Geist ist auch in uns. Und Jesus sorgt für uns. All das sehe ich an diesem Auffahrtsereignis. Auch für uns heute. Und auch das macht mich freudig.